Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Im Studio ist Christian Röther. Schönen guten Morgen. Wenn es Konflikte gibt, dann kann eine Mediation helfen. Und das auch, wenn neue Moscheen gebaut werden sollen. Mehr dazu gleich. Außerdem, in Indien ist vor laufender Kamera ein Hindu getötet worden. Und jetzt wird befürchtet, dass die Gewalt zwischen Hindus und Muslimen eskalieren könnte. Und wie lebt es sich als Wohngemeinschaft in einer Kirche? Das hören Sie heute bis 10 Uhr hier in den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Ärger um Moscheebauprojekte, den gab es schon oft in Deutschland mit Bürgerinitiativen, Gerichtsverfahren und so weiter. Ein bekanntes Beispiel ist die DITIB-Moschee in Köln-Ehrenfeld. Ein aktuelleres Beispiel, die Moschee in Erfurt-Marbach. Sie soll im Herbst fertig sein, nach teils heftigen Protesten und offenem Hass. Wenn die Konfliktparteien allerdings empfänglich sind für rationale Argumente, dann kann eine professionelle Mediation ein Weg sein, um Probleme zu lösen. Oder idealerweise entstehen die Probleme dann gar nicht erst. Wie das funktionieren kann, das hat Anne Quirin recherchiert.
Einer der häufig genannten Streitpunkte, wenn es um Moscheeneubauten geht, klingt erstmal überraschend banal.
Wie wird am Freitag, wenn das Hauptgebet ist, die Parkplatzregelung für die Autos stattfinden?
Der Mediator und Geschäftsführer des Friedensbildungswerks Köln, Roland Schüler, hat zu dieser Thematik schon oft Gespräche geführt. Bei Moscheebauten mit an die 1000 oder sogar mehr Plätzen für die Gläubigen erwächst in der Nachbarschaft die Sorge vor einem Verkehrschaos.
Wir wissen ja, dass das Thema Verkehr in allen Gesprächen mit der Nachbarschaft immer zum wichtigsten Thema wird. Die Menschen möchten, wenn sie nach Hause kommen, auch vernünftig parken können. Das ist auch ganz klar und verständlich.
Architekt Kasim Saltabasch betreut für den Verband der Islamischen Kulturzentren, kurz VIKZ, den Neubau einer Verbandszentrale in einem Kölner Wohn- und Gewerbeviertel. Dazu gehören auch ein Ausbildungszentrum für Imame und ein Gebetsraum. Der Verband, zu dem laut eigenen Angaben rund 300 Gemeinden zählen, hat seinen Hauptsitz in Köln und ist neben DITIB, dem Zentralrat der Muslime in Deutschland und dem Islamrat für die Bundesrepublik Deutschland einer der großen Moscheedachverbände hierzulande. Bei einer Bürgerversammlung, die schon vor Baubeginn stattgefunden hatte, war die Verkehrsproblematik ein zentrales Thema. Der VIKZ war darauf vorbereitet und holte sich einen Verkehrsgutachter dazu.
Wir haben gesagt, okay, also da werden ja wahrscheinlich irgendwelche Fragen kommen. Und eins dieser Fragen wird ja hinsichtlich des Verkehrs sein. Das heißt, wie möchten wir darauf antworten und wer soll denn darauf antworten? Es ist ja wichtig, dass die Menschen ja auch wirklich nicht einfach irgendwie von Unwissenden dann auch informiert werden, sondern von Experten.
Die Präsentation des Gutachters brachte tatsächlich Entspannung in das Thema. Das Beispiel zeigt, solange Bedenken ernst genommen werden und sich die Nachbarschaft wie in diesem Fall gehört fühlt, können potenzielle Konflikte entschärft werden. Passiert das nicht, wird aus der Sorge um fehlende Parkplätze schnell ein handfester Konflikt, der die Akzeptanz für das Bauvorhaben im Grundsatz erschüttert.
Genau, das ist wie immer, wenn man Konflikte entstehen lässt und aufbauen lässt, dann bilden sich Fronten. Und diese Fronten können dann auch sich sehr, sehr, sehr schnell verhärten.
Und, meint Roland Schüler, kommt es zur Eskalation, ist das nicht nur schlecht für das Bauprojekt. Auch das Zusammenleben vor Ort leidet darunter. In Heilbronn zum Beispiel wurde im vergangenen Jahr der Neubau einer DITIB-Moschee in der Innenstadt durch den Gemeinderat abgelehnt, nach jahrelanger Planung und Zusammenarbeit mit der Stadt. Der Architekturentwurf stand bereits. Doch eine Mehrheit der Ratsmitglieder hatte letztlich Bedenken. Nicht nur, aber offenbar auch wegen der Parkplätze. Die muslimische Gemeinde wertete das als Schlag ins Gesicht. Die Stadtgesellschaft spaltete sich darüber. Eine Eskalation, die man möglicherweise hätte vermeiden können. Mediator Roland Schüler empfiehlt, schon zu Beginn der Planungen für einen Neu- oder Erweiterungsbau mit allen Beteiligten mediative Gespräche zu führen. Die Bauherren, also die Moscheegemeinden, können so dafür sensibilisiert werden, dass ihr Vorhaben eine Veränderung für das Umfeld bedeutet und der erste Schritt zum Vertrauensaufbau von ihrer Seite erfolgen sollte. Die Nachbarschaft möchte wissen, warum die Moschee gerade in ihrem Viertel gebaut wird und was dort alles passiert. Moscheen sind in der Regel nicht nur Gebetsstätten, sondern auch soziale Treffpunkte mit Schulungs- und Veranstaltungsräumen sowie Geschäften. Mediatoren können einen Rahmen schaffen, in dem alle Verantwortlichen zusammenkommen. Bei solchen Gesprächen hilft es auch, lokale Multiplikatoren mit einzubeziehen, wie etwa den Bezirksbürgermeister oder die Bürgermeisterin, sagt Projektleiter Kasim Saltabasch vom VIKZ.
Es ist immer ganz anders, wenn man von Menschen über das Neue informiert wird, die schon seit langem einfach in engen Kontakten mit dem Umfeld stehen. Und wenn diese Personen ein gewisses Vertrauensverhältnis schon aufgebaut haben für beide Seiten und dann auch darüber berichten. Das kommt ganz, ganz anders an bei den Menschen, die dort schon wohnen, als wenn man jetzt der Neue oder auch vielleicht der, der sich jetzt weiterentwickeln möchte und auf einmal neu wahrgenommen wird, als wenn er sich selber irgendwie da versucht, den Leuten vorzustellen.
Und nicht nur zwischen Moscheegemeinde und Nachbarschaft besteht bei einem Neubau Verständigungsbedarf. Zum Beispiel können auch innerhalb der Gemeinde Konflikte zwischen liberaleren und konservativeren Mitgliedern darüber entstehen, wie der neue Ort gestaltet werden soll. Der Architekt hat vielleicht ambitioniertere Vorstellungen als der Bauherr. Die örtliche Verwaltung bemängelt möglicherweise, dass bauliche Vorgaben nicht eingehalten werden. Bürgergruppen befürchten, dass ihre Interessen zu kurz kommen. Mediatorinnen und Mediatoren vermitteln in vielen kleinen Gesprächen zwischen den Akteuren. Als unabhängige Personen schauen sie darauf, wer im Einzelnen welche Interessen und Bedürfnisse hat und unterstützen die Parteien dabei, Lösungen zu entwickeln.
Es kann aber auch sein, dass Leute eben mit Maximalforderungen dann kommen und nicht respektieren und nicht akzeptieren, dass die andere Seite ein gewisses berechtigtes Interesse hat. Die Frage können wir ja mal festmachen an der Frage des Muezzinrufs. Muss er stattfinden? Kann er stattfinden? Soll er stattfinden? Es gibt Moscheegemeinden, die sagen, ja klar, können wir verstehen, wissen wir auch, ist auch noch fremd. Wir schauen mal, wo sind Wege, wo sind Möglichkeiten, nur an dem Tag, nur an dem Tag. Und es gibt eben halt auch Moscheegemeinden, die eben sagen, ja, es ist für uns ganz wichtig, dass wir eben auch gleichberechtigt wie die katholischen und evangelischen Kirchen Leuten rufen wir halt zu unserem Gebet. Das gehört zu unserem Bestandteil dazu. Und wenn man auf der alten, hergebrachten Position bestehen bleibt, das muss so sein, und nicht eben sich auf den Weg begibt, dann können auch an solchen Fragen das Mediationsverfahren scheitern.
Bauvorhaben sind eben grundsätzlich konfliktbeladen, sagt Roland Schüler. Das Beispiel öffentlicher Gebetsruf verdeutlicht jedoch die Besonderheit von Moscheeneubauten. Hier kommen zu den praktischen Fragen, Stichwort Parkplatz, grundsätzlichere Fragen nach dem Zusammenleben zwischen unterschiedlichen Kulturen und nach Konflikten, die mit der Religion selbst zusammenhängen.
Natürlich steht auch der Moscheeverein in der Verantwortung, dass er sich verdeutlicht, was ist vielleicht sein theologisches Programm, wofür stehen die zentralen Akteure und Akteurinnen in dem Moscheeverein, stehen sie für einen offenen Islam oder für einen Islam, der sich auf sich selbst zurückzieht.
Thomas Schmidt von der Uni Heidelberg hat über Moscheebaukonflikte promoviert und leitet zurzeit ein Forschungsprojekt über Radikalisierungsprozesse in deutschen Städten. Zwischen Muslimen mit einem radikalen Islamverständnis und Menschen mit islamfeindlichen Ansichten. Vor allem dreht sich seine Arbeit um die Frage, wie kann in Konflikten Kritik geäußert werden, auch am Islam, ohne dass diese Kritik die Radikalisierung auf beiden Seiten verstärkt.
Potenziell würde ja auch immer die Friedens- und Konfliktforschung sagen, dass Konflikte nicht per se negativ zu bewerten sind. Konflikte können Gesellschaften vorantreiben. Sie können Menschen zusammenführen. Es kann aber genau das Gegenteil passieren. Also das heißt, der Konflikt ist eine offene Situation und es hängt dann natürlich immer ein Stück weit von den beteiligten Akteurinnen und Akteuren ab, was eben aus einem konkreten Konflikt geschieht, ob Verletzungen zurückbleiben oder eventuell eine neue, verbesserte gesellschaftliche Situation, eben auch in einem Stadtteil eventuell. Und insofern können Moscheekonflikte auch durchaus integrierend wirken.
Fragen wie, welche Inhalte werden im Islamunterricht in der Moschee vermittelt? Wie wird das Thema Gleichberechtigung der Frauen behandelt? Oder wie viel Einfluss hat der Dachverband auf die Gemeinde vor Ort und was ist sein Programm? Müssen offen angesprochen werden können. Und zwar so, dass sie von der anderen Seite nicht gleich als Affront aufgefasst werden. Mediatorinnen und Mediatoren fungieren dabei als Übersetzer und achten gleichzeitig darauf, dass die verantwortlichen Personen sich dem Bedenken ehrlich stellen. Auf dem Baugelände des VIKZ in Köln müssen erst noch die Gebäude einer Fernsehproduktionsfirma abgerissen werden, bevor der Neubau beginnen kann. Transparente am Bauzaun geben aber schon mal einen Eindruck von der geplanten Architektur im Stile eines modernen Bürogebäudes. Wer mehr wissen will, kann den aufgedruckten QR-Code scannen. Die Informations- und Gesprächsarbeit habe sich bis jetzt schon mal ausgezahlt, findet der Pressesprecher des VIKZ, Erol Pürlü.
Das merkte man dann einmal, wenn ein Nachbar oder Nachbarin vorbeiging und sagte, ich wünsche Ihnen viel Erfolg. Und das kam dann bei uns auch gut an. Und wir haben gesehen, dass was wir gemacht haben, hat eine Wirkung gezeigt.
Bis die neue Verbandszentrale steht, muss aber sicher noch der ein oder andere Stein aus dem Weg geräumt werden.
Anne Quirin war das über Mediation bei Moscheebauten. Ein junger Mann, ein Schneider, wird brutal ermordet, die Tat gefilmt und im Internet verbreitet und später auch im Fernsehen. Die beiden Täter sollen Muslime sein, das Opfer Hindu. Diese Tat bewegt derzeit Indien und sie droht, die Spannungen weiter anzuheizen zwischen der Hindu-Mehrheit und der größten religiösen Minderheit im Land, den Muslimen. Mehr von Silke Dietrich.
Sie kamen als Kunden in seinen Laden. Der Schneider nimmt gerade noch Maß am Ärmel, dann wird er niedergeschlagen. Das Video dazu ist in allen sozialen Netzwerken und den indischen TV-Kanälen zu sehen. Am Ende sind die beiden Angreifer mit blutigen Messern im Bild. Sie drohen, auf gleiche Weise auch den indischen Premierminister töten zu wollen. Die brutale Tat gießt erneut kochendes Öl in die ohnehin aufgeheizte Stimmung zwischen Muslimen und Hindus in Indien. Die indischen Fernsehsender zeigen hunderte Hindus, die zur Bestattung des Schneiders gekommen sind. Sie rufen, lang lebe der Hindu-Gott Ram, tragen die typischen Flaggen in Safran, Gelb, Orange. Ein Erkennungsmerkmal auch von radikalen Hindus. Sie verlangen die Todesstrafe für die Täter. Auch der Sohn des Schneiders fordert die ein. Sie sollen öffentlich gehängt werden, sagt er im indischen Fernsehen. Das machen andere Länder auch. Die Männer müssen für ihre Taten die richtigen Konsequenzen bekommen. Im Bundesstaat Rajasthan, im Nordwesten von Indien, wo die Tat stattgefunden hatte, sind nun mehrere hundert Polizisten im Einsatz, damit die Proteste nicht eskalieren. Teilweise gibt es eine Ausgangssperre und das mobile Internet wurde abgeschaltet. Der leitende Polizeioffizier in Rajasthan sagt in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters, das ist eine Tat, die die Menschen sehr aufregt und mit dem Video ist die Situation noch heikler geworden. Wir verstärken nun im gesamten Bundesstaat unsere Polizeikräfte und versuchen so, den Frieden zu wahren. Das ist in der angespannten Situation in Indien gar nicht so leicht. Die beiden Muslime, die die Tat begangen haben sollen, haben den Mord damit begründet, dass eine Sprecherin der Regierungspartei den Propheten Mohammed öffentlich beleidigt habe. Der Schneider habe ihre abfälligen Äußerungen in den sozialen Netzwerken geteilt. Nun wird geprüft, ob die Angreifer zu islamistischen Gruppen aus Pakistan Kontakt hatten. Die Polizei hatte sie kurz nach der Tat festgenommen. Seitdem die Partei BJP im Jahr 2014 an die Macht gekommen ist, nimmt die Stimmung gegen Muslime im Land zu. Die Regierungspartei setzt darauf, dass Indien ein Land der Hindus sei. Andere Religionen würden geduldet, sollten sich aber der hinduistischen Kultur anpassen. Immerhin wird nun versucht, die Proteste einzudämmen. Als vor 20 Jahren die Gewalt in Indien zwischen Muslimen und Hindus, vor allem im Bundesstaat Gujarat, eskalierte, gab es mehr als 1000 Tote. Viele Frauen wurden damals vergewaltigt und Häuser geplündert. Die meisten Opfer waren Muslime. Der Ministerpräsident von Gujarat zu jener Zeit ist der heutige Premierminister von Indien, Narendra Modi. Er wurde damals beschuldigt, die Gewalt angezettelt und gebilligt zu haben.
Aus Indien berichtete Silke Dietrich. Kirchengebäude, die nicht mehr für Gottesdienste gebraucht werden. Davon gibt es Hunderte, vermutlich Tausende in Deutschland. Oft werden die Kirchen, die aufgegeben werden, wurden in den 50er und 60er Jahren gebaut, als die Kirchen eben noch voll waren. Jetzt stehen sie leer. Und wenn sie nicht abgerissen werden, dann werden sie verkauft und anders genutzt. Als Moschee zum Beispiel wie in Hamburg, als Synagoge wie in Hannover, als Restaurant, Hotel, Kulturzentrum und. Und auch wohnen kann man inzwischen in Kirchengebäuden. In Hannover werben sie damit, hier gibt es weltweit das erste Wohnheim für Studierende in einer ehemaligen Kirche. Aber wie lebt es sich zwischen Kreuz und Altar? Angeschaut hat sich das unser Landeskorrespondent Bastian Brandau.
Also es ist auf jeden Fall sehr schön, dass man eben die Gemeinschaft mit den anderen Mitbewohnern hat. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr schön gemacht.
Wenn Janis Gante sein Zimmer verlässt, steht er in einem Kirchenschiff. Gante, der Sportjournalismus studiert, wohnt in der umgebauten Gerhard-Uhlhorn-Kirche in Hannover-Linden.
Ich habe letztens einem Freund erzählt, ich wohne in einem alten Kirchengebäude, hat gesagt, das ist ja gruselig, aber ich finde es wirklich schön hier. Du hast viel, viel Sonne, die reinkommt, also man kann sich hier sehr, sehr wohlfühlen.
Moderner Standard, Preise, die unter denen des Studentenwerks liegen. Knapp 30 Zimmer gibt es. Projektentwickler Dirk Felsmann führt stolz durch die Kirche, gebaut in den Nachkriegsjahren im typischen Betonstil dieser Zeit. Felsmann und sein Partner überzeugten die Kirchenverantwortlichen mit ihrem Konzept für die Nachnutzung des Gebäudes und durften 2016 mit den Umbauten beginnen.
Wir nennen das Haus im Haus gebaut. Im Prinzip haben wir die Bewohnerräume wie einen Neubau innen reingestellt und energetisch könnten die auch draußen stehen, wobei das Dach halt als Witterungsschutz jetzt gilt. Also diese Gebäude sind nicht wasserdicht, aber wärmedicht.
Denn die Kirche selbst habe kaum Isolationswirkung, was auch die Temperatur an diesem sonnigen Morgen schon erahnen lässt. Sonnenstrahlen brechen sich an den langen Glasfenstern, fallen ins Innere des Gebäudes mit einer Innenhöhe von über 20 Metern. Das wirkt immer noch wie eine Kirche, trotz der weißen Einbauten, angelehnter Fahrräder und trocknender Wäsche.
Der Denkmalpfleger hat darum gebeten, dass wir die Räume ein bisschen abrücken, damit die Orgelempore noch ablesbar, wie ein Architekt sagt, also noch sichtbar ist und erkennbar, dass da mal ein anderes Bauteil war. Und geradeaus sehen Sie den Altar, den mussten wir verfremden, also baulich so lange verändern, bis er nicht mehr aussah wie der Originalaltar. Zum Schluss haben wir sogar noch eine Leuchtleiste drunter gesetzt, damit er so ein bisschen schwebt, wie so ein Monolith. Weil die Kirche und in dem Fall der Beauftragte für liturgische Gegenstände von den kirchlich genutzten Gegenständen sich wünscht, dass er nicht fehlgenutzt wird. Also Bierpong auf dem alten Altar ist das, was die Kirche auf keinen Fall will. Kann man gut sicherlich gut nachvollziehen.
Keine Trinkspiele auf dem alten Altar erwünscht, wohl aber gibt es eine Terrasse, die zum Grillen einlädt. Orgel und Taufbecken wiederum sind beim Umbau entfernt worden, aber das Kreuz hängt nach wie vor im Kirchenschiff, allerdings verhüllt durch drei weiße Segel.
Dreifaltigkeit, Segeln, Ime, Leine, das sind so die Assoziationen, die dazu passen. Und wenn denn ein interessierter Mensch es sehen möchte, dann kann er direkt darunter gehen und dann sieht er das Kreuz noch. Also wir haben so einen Kompromiss gefangen zwischen Sichtbarkeit erhalten, strahlt nicht zu sehr christliche Werte aus, war übrigens historisch gesehen heftig umstritten, weil das Leiden Christi sehr plastisch dargestellt ist, soll zu Kirchenaustritten gekommen sein, Konfirmandinnen sollen geweint haben, also dieses Ding hat eine Geschichte.
Der verhüllte Christus, das Kreuz, tja, warum dann nicht unverhüllt? Also da ist dann für mich auch die Frage, das kann man auch stehen lassen.
Bärbel Wallrath-Peter ist Superintendentin in Hannover und damit auch mit dem Verkauf kirchlicher Immobilien befasst. Die umgewidmete Gerhard-Uhlhorn-Kirche liegt in ihrem Amtsbereich, den hat sie 2013 übernommen und damit nach der Entwidmung der Kirche ein Jahr zuvor. Sie selbst aber habe die Kirche 1980 als Gemeindepraktikantin kennenlernen können, als sie 6 Wochen mit dem damaligen Pfarrer der Gemeinde mitlief.
Und damals war es schon so, dass deutlich wurde, der Stadtteil verändert sich massiv in der Bevölkerung. Er hat einen großen Schwerpunkt mit Beerdigungen, weil einfach die Traditionsbevölkerung in Linden-Nord sehr alt wurde. Und es entwickelte sich eine Veränderung der Bevölkerungszusammensetzung. Es gab viele, damals nannte man es Gastarbeiter, also Migranten, und eine neue Gesellschaft entstand. Und dabei war es eben so, dass die Kirchenmitgliedschaft damals schon kräftig sank.
Am Ende stand wie so oft die Fusion zweier Gemeinden und ein Kirchengebäude wurde aufgegeben. Die Gerhard-Uhlhorn-Kirche wird 2012 entwidmet, zum Verkauf angeboten. 2016 dann der Zuschlag für das Wohnheim, der Umbau. Ein christliches oder kirchliches Wohnheim ist es übrigens nicht. Die Religionszugehörigkeit spielt beim Einzug keine Rolle. Ein großartiges Projekt sei das geworden, sagt die evangelische Superintendentin.
Also einmal ist es tatsächlich ein Wohnprojekt, das heißt, Menschen wohnen da drin. Wenn sie unten im Gemeinschaftsraum drin sind, dann sehen sie, dass die Studierenden dort einen gemeinschaftlichen Küchenraum haben, wo man auf Kirchenbänken noch sitzt. Also da gibt es auch noch Erinnerungen dran. Das Außengebäude ist sofort erkennbar als Kirche, das heißt, ob man aus Linden kommt, ob man über den Bremer Damm guckt und das Kirchengebäude mit diesem imposanten Dach auch wahrnimmt. Und innen drin ist es eben so, dass alles rückbaubar wäre. Das heißt, theoretisch könnte man, praktisch auch, den ganzen Einbauten wieder rausnehmen und das Ganze wieder zu einem Kirchraum machen. Das sind oft Vorgaben des Denkmalschutzes.
Wonach es angesichts sinkender Mitgliederzahlen der Kirchen nicht aussieht. Im Gegenteil stehen weitere Kirchengebäude in Deutschland vor ihrer Entwidmung. Der Umbau der Gerhard-Uhlhorn-Kirche in Hannover gilt dabei als ein Vorzeigeprojekt, von dem Kirchenämter, Vorstände und Gemeinden lernen könnten, sagt Bärbel Wallrath-Peter.
Ich glaube auch, dass im Augenblick sehr viel in dieser Richtung weitergedacht wird, weil ja auch der Wert dieser Immobilien ideell wie aber auch materiell, ökologisch, nochmal neu wertgeschätzt wird. Für die Kirchenvorstände kann man lernen, dass das Prozesse sind, die sehr gut begleitet werden müssen in den Gemeinden, die sehr gut gestaltet werden müssen, dass man dabei fast immer irgendjemanden auch verletzt. Das ist ganz klar, dass Menschen gerne an Sicherheiten festhalten. Das muss man einfach wissen. Und für Kirchenvorstände oder eine gemeindeleitende Person ist es eben fast immer ein ziemlich langer Prozess, der immer länger dauert, als man hofft oder glaubt.
Denn die künftige Nutzung dürfe kirchlichen Interessen und Botschaften nicht widersprechen. Eine Kirche umzubauen sei auch für ihn ein besonderes Projekt, sagt Bauingenieur Dirk Felsmann.
Und das bedeutet auch, die Menschen, die mit diesem Gebäude was Besonderes verbinden, auch ernst zu nehmen und mit denen in Kontakt zu bleiben. Und das tun wir. Wir müssen allerdings auch ein bisschen Rücksicht nehmen, gerade auch in Corona-Zeiten natürlich, auf die Bewohner, die nicht wollen, dass sie hier zu einer Pilgerstätte werden. Aber es gibt halt Menschen, die in diesem Kirchenraum getauft worden sind oder geheiratet haben oder konfirmiert wurden. Und die haben den Wunsch, sich das nochmal anzugucken und wir versuchen, dem nachzukommen.
Und für die Bewohner? Ruhig ist es an diesem Freitagvormittag, als Jannis Gante sich mit seinem Koffer auf den Weg ins Wochenende macht. Dass sie in einer umgebauten Kirche wohnten, sei für Besuch immer überraschend, für ihn und die anderen hier Wohnenden aber kaum ein Thema.
Als Gag ja, mal hier und da, aber an sich fühlt es sich für, glaube ich, jeden an wie ein normales Wohnheim.
Eine Kirche in Hannover, in der heute Studierende wohnen, das war der Kollege Bastian Brandau. Und das war Tag für Tag, redaktionell geplant von Benedikt Schulz. Die Beiträge zum Nachhören finden Sie in ein paar Minuten auch auf deutschlandfunk.de und in der DLF-Audiothek-App. Nach den Nachrichten gibt's hier die Sendung Kontrovers mit Philipp May und dem Thema Kalt duschen gegen Putin, wie viel Verzicht kommt auf uns zu? Wenn Sie da mitdiskutieren wollen, geht das unter der Telefonnummer 00800 4464 4464 oder Sie schreiben eine E-Mail an kontrovers@deutschlandfunk.de. Danke fürs Dabeisein, ich bin Christian Röther.